Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Elena Leineweber zu Gast. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie, gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und mit ihr spreche ich heute über Zusatzbehandlungen in der Kinderwunschzeit. Das ist ein Thema, bei dem sich viele fragen, wie sie sich entscheiden sollen. Es wird vieles angeboten, aber die wissenschaftliche Datenlage ist oft unklar. Liebe Elena, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hi Sally, vielen Dank für die Einladung.
Super, dann geht's gleich los. Warum gibt es denn überhaupt Zusatzbehandlungen? Sind die nicht erforscht, nicht getestet? Warum heißen die so?
Zusatzbehandlungen in der Kinderwunschmedizin, das sind letzten Endes zusätzliche Behandlungsschritte in der Diagnostik oder Therapie, die über die standardmäßigen Methoden in der Reproduktionsmedizin hinausgehen. Und sie sollen eigentlich die Erfolgschancen in der Kinderwunschtherapie erhöhen. Also schneller zu einer Schwangerschaft führen oder aber auch die Rate an Fehlgeburten reduzieren.
Und was heißt eigentlich? Du hast gesagt, die sollen das eigentlich machen.
Ja, der Nutzen ist leider nicht immer eindeutig belegt und vor allem profitiert auch nicht jedes Paar von diesen Zusatzbehandlungen.
Okay, das heißt, das sind oft wahrscheinlich neue Verfahren, wo eine Forschergruppe sich vielleicht überlegt hat, in diese Richtung könnten wir mal ausprobieren, was zu entwickeln. Die entwickeln das dann auch, das kommt dann auch auf den Markt. Kinderwunschzentren können das anbieten, aber letztlich gibt es noch nicht genug Studien, dass man zum Beispiel in der Leitlinie jetzt ganz klar sagen könnte, für diese Patientengruppe hier drüben hat es fast immer einen Nutzen, so in die Richtung?
Ja, genau so ist es. Häufig ist es so, dass eben die Forschungsgruppen eigene Studien durchführen und dann für sich vielleicht zunächst einmal den Nutzen belegen können. Der konnte aber nicht unbedingt in anderen Studien auch so wiedergegeben werden. Und damit es eine offizielle Leitlinienempfehlung gibt von einem Behandlungsverfahren, muss ganz eindeutig belegt worden sein, dass quasi in neutralen großen Studiengruppen der Nutzen belegt worden ist.
Ja, okay. Und das funktioniert ja dann meistens so, dass die Forschungsgruppen erstmal so eine Art Mindestnachweis für die Sicherheit von dem Verfahren erbringen. Und dann darf es auf den Markt kommen, dann haben sie die eigenen Studien und die großen Studien kommen dann ja erst, wenn es eben auch außerhalb der eigenen Arbeitsgruppe angewendet wird. Das heißt, da beißt sich ja auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn sie das Verfahren nicht rausbringen würden und es nicht woanders angewendet und getestet werden kann, dann könnten sie es ja immer nur bei sich, ich sag mal, zu Hause im Labor testen. Und da wissen wir ja, dass das Nachteile hat, wenn Verfahren nicht von verschiedenen Forschungsgruppen getestet werden.
Ja, korrekt. Genau so ist es. Und das ist sozusagen der Lauf der Dinge. Und natürlich ist es aber auch gut, wenn man selber eine tolle Idee hat, dass man von der überzeugt ist.
Ja, und wenn man in der Geschichte zurückguckt, dann gab es ja zum Beispiel erstmal die ICSI auch nicht. Also die Methode, wo jetzt ein Spermium vom Embryologen in die Eizelle eingebracht wird. Da war es ja genauso, dass irgendwann die Forschungsgruppen gesagt haben, ah, wir haben hier eine Idee, in der Tiermedizin war das auch schon etabliert. Und dann hat man gesagt, komm, das fangen wir jetzt mal an zu probieren. Und bei der ICSI muss man ja ganz klar sagen, es gibt eine Patientengruppe, denen hilft dieses Verfahren und es hat einen Wirksamkeitsnachweis, dass die Paare, ich sag mal, wo der Mann ein schlechtes Spermiogramm hat, die profitieren von der ICSI und das ist besser als eine IVF. Und da wären wir nicht hingekommen, wenn man es nicht ausprobiert hätte.
Ja, genau so ist es.
Okay, jetzt machen wir noch mal einen kurzen Schwenk, um zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Zusatzbehandlung, über die wir heute sprechen. Und manche kennen vielleicht von ihrer Frauenärztin auch IGEL-Leistungen. Kannst du kurz erklären, was in deiner Praxis eine IGEL-Leistung ist?
Also IGEL-Leistungen sind individuelle Gesundheitsleistungen, wo der Nutzen dieser Leistung sicher belegt worden ist, es bei einer bestimmten Patientin aber keine Indikation für diese Untersuchung gibt. Das bedeutet, es gibt keine Diagnose, weswegen man zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung durchführen müsste. Dennoch wissen wir, dass mit bestimmten Ultraschalluntersuchungen möglicherweise frühzeitig Veränderungen entdeckt werden können.
Ah, okay. Das heißt, wenn ich zu meiner Frauenärztin komme und ich fühle mich gut, dann gibt es keine Indikation, bei meinem Krebsvorsorgetermin einen Ultraschall von meinem Eierstock zu machen. Und wenn ich dann möchte, dass der aber gemacht wird, dann ist es eine individuelle Gesundheitsleistung und ich zahle das selbst. Und grundsätzlich hat das Verfahren, also einen Ultraschall vom Eierstock zu machen, hat einen Wirksamkeitsnachweis, um Sachen zu erkennen. Aber eben nur in der Konstellation, dass die Patientin auch Beschwerden hat. Und bei den Sachen, über die wir heute reden, ist ein bisschen anders, ne? Da steht eben oft in Frage, ob es einen grundsätzlichen Wirksamkeitsnachweis gibt.
Ja, genau so hast du es richtig verstanden.
Okay, und das heißt also, das, worüber wir heute reden, sind keine IGEL-Leistungen, sondern wir nennen jetzt hier Zusatzbehandlungen, so im Englischsprachigen werden die auch oft Add-ons genannt, also dazu addieren. Das verwenden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen hin und her. Manchmal sagen wir Zusatzbehandlung, manchmal Add-ons. Und in der internationalen Diskussion mit Forschenden und Klinikern, die sagen ja auch immer Add-ons.
Genau, das ist der englische Begriff dafür. Und diese Add-ons können eben diagnostische Add-ons sein, sprich, dass man noch weitere Untersuchungen macht, um noch mehr Informationen zu generieren, warum der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Und dann gibt es eben auch therapeutische Add-ons, also weitere therapeutische Verfahren, die zusätzlich angeboten werden können, die die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit steigern sollen.
Super. Wir haben ja jetzt hier auch ein paar Verfahren schon ausgewählt, die wir heute besprechen möchten. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn wir vielleicht auch vorneweg immer noch mal sagen, wie du es gerade erklärt hast, ob es ein Verfahren ist, was in der Diagnostik helfen soll, also mehr Informationen generieren, warum noch keine Schwangerschaft eingetreten ist, oder ob es ein therapeutisches Verfahren ist, was dann eben helfen soll, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das ist ein super wichtiger Unterschied. Wir starten mal mit dem ERA-Test. Wofür steht denn diese Abkürzung?
Also die Abkürzung ERA steht für Endometrial Receptivity Array. Und das ist ein molekularer Test, der das perfekte Einnistungsfenster für ein Embryo definieren soll.
Das klingt erstmal toll. Also das Endometrium wird analysiert und der Test sagt mir dann, soll mir sagen, wann der beste Transfertag ist, damit die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit höher ist. So ein bisschen wie Nest-Test. Also soll gemessen werden, ob das Nest gut vorbereitet ist.
Genau, der Test beruht auf der Annahme, dass jede Frau einen individuellen, perfekten Zeitraum für die Einnistung in der Lutealphase hat. Und der Test analysiert die Genexpression von bestimmten Genen in einer Probe der Gebärmutterschleimhaut, die man zu dem Zeitpunkt gewonnen hat, wo man sonst eigentlich den Embryotransfer machen würde. Und dann bekommt man als Ärztin oder Arzt ein Ergebnis und da steht dann drauf, dass man in Zukunft den Transfer etwas früher oder später machen soll, beziehungsweise etwas früher oder später mit der Gabe von Progesteron, das ist ja das dominierende Hormon in der Lutealphase, in der zweiten Zyklushälfte, beginnen soll. Ja, und dann macht man so einen ganz personalisierten Embryotransfer. Hört sich total toll an, aber die Studienlage kann das so nicht bestätigen.
Ja, und das ist jetzt ein Test, der ist diagnostisch und therapeutisch, weil der forscht ja was raus, nämlich wie ist das Endometrium, oder er soll es tun. Er soll sagen, wie das Endometrium beschaffen ist und dann eine Empfehlung geben, was man anders machen kann. Und es klingt total toll. Ich merke total, wenn ich eine Kinderwunschpatientin wäre und ich hätte ein paar Transfers gehabt, die nicht geklappt haben. Ich weiß, dass der Test super teuer ist. Ich glaube, 1000 Euro und mehr. Ich merke jetzt schon, ich sitze hier und ich denke so, okay, wo muss ich unterschreiben?
Ja, genau so ist das. Also es hört sich personalisiert und individuell, hört sich ja immer total vielversprechend an. Die Datenlage ist allerdings sehr heterogen und es gab vor 2 Jahren sogar eine retrospektive Beobachtungsstudie, an der eine unwahrscheinlich große Anzahl auch an Patienten beteiligt war und die hat sogar gezeigt, dass die Lebendgeburtrate niedriger war in der Gruppe mit so einem Test als in der Gruppe, die diesen Test nicht angewendet hat. Und deswegen gibt es aktuell für diesen Test keine Empfehlung.
Was jetzt nicht heißt, niemand darf den Test machen. Der ist weiter verfügbar und je nachdem, wie Menschen auch ihre individuelle Situation beurteilen. Es ist ja so, du als Ärztin, du guckst ja immer, was hat einen Wirksamkeitsnachweis. Aber die Menschen, die durch die Kinderwunschzeit gehen, die gucken ja immer, was ist für mich die beste Entscheidung. Und das ist immer wichtig, dass man das irgendwie zusammenbringt. Und letztlich als Psychologin weiß ich, für Menschen ist wichtig, dass sie einen selbstbestimmten Weg durch die Kinderwunschzeit gehen. Aber wir wollen halt helfen, dass jeder gut informiert ist, bevor er dieses Ding unterschreibt. Und ja, da haben wir jetzt, glaube ich, ein paar wichtige Informationen geliefert.
Ja.
Dann geht's mal weiter zu der nächsten Methode, die wir uns ausgeguckt haben, und zwar das Assisted Hatching, also das unterstützte Schlüpfen. Was soll das sein?
Also beim Assisted Hatching wird die äußere Hülle des Embryos chemisch oder mechanisch, in der Regel mit einem Laser, etwas angeritzt vor dem Embryotransfer. Und nach dem Embryotransfer soll so der innere Teil der Blastozyste, also von einem 5 Tage alten Embryo, besser nach außen kommen und sich an der Schleimhaut besser anhaften können. Das Assisted Hatching ist ja auch unter dem Begriff Schlüpfhilfe bekannt und hört sich ja auch ein bisschen süß an, und man assoziiert damit ja auch automatisch etwas Positives.
Ja, total. Da stellt man sich den Embryo wie ein Küken vor und jetzt helfe ich dem kleinen Küken, was sein Schnäbelchen durch das Ei steckt, jetzt irgendwie da rauszukommen. Auch da, ich merke sofort, ich will wieder direkt unterschreiben, egal was es kostet.
Ja, vielleicht hat man sich genau das auch dabei gedacht. Allerdings muss ich auch da sagen, die Datenlage kann auch beim Assisted Hatching keine erhöhte Lebendgeburtrate bestätigen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass gut entwickelte Blastozysten auch von ganz allein, man sieht das auch häufig schon, dass sich diese äußere Hülle vorwölbt, also wenn man sich die unter dem Mikroskop anschaut, und dass die von ganz alleine schlüpfen.
Das heißt, es steht ein bisschen die Hypothese im Raum, ob vielleicht diese Schlüpfhilfe Embryonen hilft, eine Stufe weiterzukommen, die aber sowieso nicht so eine gute Wahrscheinlichkeit haben, ein Baby zu werden.
Ja, das hast du ganz gut beschrieben.
Okay, also auch bei dem Verfahren keine generelle Empfehlung.
Genau so ist es.
Jetzt springen wir mal direkt weiter zur nächsten Methode. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, beim Embryotransfer Hyaluronsäure dazuzugeben. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert und was das machen soll?
Genau, das Dazugeben von Hyaluronsäure ist vielleicht auch darunter bekannt, dass man den Embryo ankleben kann in der Gebärmutter. Und auch da muss ich sagen, ankleben in der Gebärmutter nach dem Embryotransfer hört sich super an. Das macht für mich als Laie erstmal total viel Sinn. Aber aus meiner ärztlichen Sicht muss ich sagen, das ist überhaupt nicht notwendig, weil der Embryo kann nach so einem Embryotransfer nicht einfach wieder herausfallen. Man kann auch guten Gewissens nach einem Embryotransfer direkt zur Toilette gehen, man kann direkt aufstehen, das kann alles nicht passieren. Es ist aber tatsächlich so, dass es auch Empfehlungen in der europäischen Leitlinie dafür gibt, dass man zu dieser Transferlösung Hyaluronsäure dazugeben kann. Soll. Ob diese nun als Embryokleber bezeichnet wird oder ein Labor einfach eine super eigene Embryotransferlösung hat, das ist am Ende des Tages ganz egal.
Ah, okay. Das heißt, dieses Markenprodukt Embryo Glue ist ein bisschen so wie mit Markenprodukten im Supermarkt. Da gibt es halt das teure Markenprodukt und letztlich ist Hyaluronsäure drin und es gibt auch Hyaluronsäure ohne diesen Markennamen, und das kann der Unterschied, also das ist, es kann sein, dass dasselbe drin ist mit der gleichen Wirkung, auch wenn der Name nicht draufsteht.
Ja, genau so ist es.
Okay. Und ich kenne jetzt Hyaluronsäure nur von Produkten, die ich mir ins Gesicht schmiere. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, was, also Säure klingt ja eigentlich erstmal angreifend. Was macht die?
Tatsächlich ist es so, dass das Hyaluron dazu führen soll, dass der Embryo sich besser in der Gebärmutterschleimhaut anheftet und ein besseres Milieu hat für die Einnistung.
Mhm. Okay, das heißt, die beiden Verfahren, über die wir jetzt gesprochen haben, dieses Assisted Hatching und auch der Embryo Glue, sind ja dann therapeutische Verfahren. Also ich gebe was dazu, nicht um herauszufinden, warum es nicht klappt, sondern ich gebe was dazu, weil ich die Chancen erhöhen möchte.
Ja, genau.
Okay, und beide diese Verfahren sollten ja jetzt quasi dem Embryo helfen, diesen Einnistungsprozess voranzubringen. Aber was wir ja auch wissen, ist, dass viele Einnistungen nicht klappen oder Fehlgeburten passieren, weil der Embryo sein genetisches Material, was er mitbringt, dass das nicht optimal ist. Daran machen diese Verfahren ja nichts, ne?
Nein, daran können diese Verfahren überhaupt nichts ändern.
Und da wissen wir ja, die Embryonenqualität ist ganz besonders wichtig für die Schwangerschaft. Da kommen wir mit den Verfahren gar nicht ran.
Da kommen wir mit den Verfahren nicht ran. An der Stelle gibt es natürlich andere Verfahren, die eingesetzt werden könnten. Oder auch Verfahren, die ganz explizit darauf abzielen, die Einnistungswahrscheinlichkeit zu untersuchen.
Mhm. Ja, und man muss dir ganz genau zuhören, weil du sagst eben ganz oft könnte und sollte. Und das ist ja eine Sprechweise, die in Leitlinien auch so vorgegeben ist. Weil in Leitlinien steht nämlich drin, wenn etwas nicht so eine gute Empfehlungsstufe hat, also wenn es nicht so viel Evidenz gibt, dann steht auch in der Leitlinie drin, kann. Und wenn die Empfehlung viel höher ist, dann steht da, man macht das so und dann soll es so eine Zwischenabstufung. Also da muss man jetzt schon ganz genau zuhören. Und hier in der Folge merkt man das, wenn man jetzt in die anderen Folgen reinhört, wo die Expertinnen und Experten erklären, wie bestimmte Sachen funktionieren, die einen ganz klaren Wirksamkeitsnachweis haben, dann sprechen die ein bisschen anders als du jetzt, nämlich nicht so viel mit könnte und sollte.
Ja, ich wünschte auch, dass ich das weniger machen könnte.
Ja.
Allerdings ist es tatsächlich so, dass eben die Wirksamkeit vieler Add-ons einfach nicht belegt ist. Und ich würde euch gerne etwas anderes erzählen, erklären und sagen, aber das kann ich an der Stelle einfach nicht.
Ja, und da muss man einfach sagen, die Medizin hat für vieles noch keine Antworten und auch keine diagnostischen Verfahren. Das ist so.
Ja.
Okay, jetzt gehen wir nochmal weiter zu den natürlichen Killerzellen. Die gibt's ja überall im Körper, auch in der Gebärmutter. Da heißen die dann Uterine, natürliche Killerzellen. Und da kann man Level testen. Und ich finde Killerzellen, das klingt so schlimm, ne? So ein bisschen wie, jetzt kommen die Killerwale und wenn man die weghält, dann wird's bestimmt alles besser. Kannst du auch hier nochmal die Logik von dem Test und von der Behandlung erklären?
Also die Untersuchung der Killerzellen ist eigentlich auch eine diagnostische Zusatzleistung. Und die soll Zellen des Immunsystems untersuchen. Denn wir wissen, dass das Immunsystem eine sehr große Rolle spielt beim Schwangerwerden, auch beim Schwangerbleiben. Und diese sogenannten Killerzellen nehmen eben eine ganz große Rolle im Immunsystem ein. Killerzellen hört sich ja erstmal negativ an, genauso wie du es eben schon gesagt hast. Tatsächlich ist es aber so, dass die Killerzellen auch eine sehr positive Wirkung und Funktion haben und wir sie unbedingt brauchen im Immunsystem, auch unbedingt brauchen bei der Einnistung und um schwanger zu werden. Nun ist es so, dass es sogenannte zytotoxische Killerzellen gibt, die, wenn sie in einer erhöhten Anzahl vorhanden sind in der Gebärmutterschleimhaut, möglicherweise dafür sorgen, dass die Einnistung gestört sein kann.
Und zytotoxisch heißt ja, das ist eine Zelle, die eine andere Zelle platt macht.
Genau, so kann man es vereinfacht gesagt sagen. Oder die andere Zellen des Immunsystems informiert, dass dort ein Fremdling ist.
Ja, es ist immer im Immunsystem in der Regel noch eine Stufe komplizierter, nämlich die Zellen, die etwas feststellen, also die, die so eine Art Wahrnehmungsfunktion haben, sind in der Regel nicht die, die dann einschreiten. Vielleicht kennen viele von früher noch diese Kindersendung, es war einmal das Leben, da gibt es die verschiedenen Zellen, die durch den Körper fahren und manche gibt es dann eben, die stellen fest, irgendwas ist los und dann gibt es andere, die kommen und intervenieren. Wir haben auch eine ganze Folge zum Thema Immunsystem gemacht. Das Immunsystem ist ja kein Organ, es ist irgendwie in allen Zellen unseres Körpers und jetzt hier bei dem Verfahren, Killerzellen sind ja nicht die einzigen Zellen, die das Immunsystem ausmachen, gibt es ja noch viel, viel mehr und die Logik wäre dann hier bei dem Test zu sagen, oh, wenn irgendwie zu viele scharf geschaltete Killerzellen quasi da sind, dann verstehen die nicht, dass der Embryo, der mit seinem anderen genetischen Code als die Mutter dann kommt, hereingelassen werden soll, so in die Richtung, ne?
Ja, genau. Und man muss bei dem Test jetzt nochmal ein bisschen unterscheiden. Man kann Killerzellen an unterschiedlichen Stellen im Körper untersuchen. Zum einen kann man einmal eine Blutuntersuchung machen und andersrum kann man ähnlich wie bei dem ERA-Test, über den wir vorhin schon gesprochen haben, auch eine Probe der Gebärmutterschleimhaut gewinnen und dort die Anzahl der Uterinenkillerzellen untersuchen. Und die Anzahl von den Zellen im Blut und in der Gebärmutter, die korreliert nicht miteinander. Das ist ganz wichtig, das sollte man nicht gleichsetzen. Und dann exprimieren diese Killerzellen auch noch die sogenannten Kiel-Rezeptoren, die auch eine Rolle spielen. Und all diese Sachen kann man getrennt voneinander untersuchen und all diese Sachen sind eben auch Zusatzleistungen. Aber für all diese Sachen gibt es eben auch keine offizielle Empfehlung.
Und wenn man eben versteht, dass das Immunsystem, auch wie du gerade erklärt hast, obwohl Killerzellen eine Zellsorte ist, kriege ich ein anderes Ergebnis, ob ich im Blut gucke oder der Gebärmutterschleimhaut, weil das Immunsystem eben so ein unglaubliches, eigentlich, ich weiß nicht, ob man es als Organ bezeichnen darf, ich würde jetzt sagen Wunderorgan, weil es ist irgendwie überall und nirgendwo und auch noch an verschiedenen Stellen, obwohl es die gleiche Zellkategorie ist, dann unterschiedlich aktiv oder ausgeprägt. Und auch hier auf den ersten Blick, ne, wenn man jetzt so denkt, okay, cool, Killerzellen können ein Embryo abwehren. Wenn ich die Killerzellen reduziere, habe ich eine größere Chance, dass mein Embryo sich einnistet. Auch da, ich merke direkt wieder, ich will direkt unterschreiben, ich will das sofort kaufen. Und leider gibt es aber jetzt nicht die großen Studien, die sagen können, klar soll jeder machen. Und
genau so ist es. Und ich sage meinen Patientinnen und Paaren auch immer, dass selbst wenn bei so einer Untersuchung ein positives Ergebnis rauskommt, also sprich, wenn ich zum Beispiel nachgewiesen habe, dass vermehrt Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut sind oder dass die Ki-HLA-Kompatibilität nicht optimal ist, dann ist das kein quasi Knockout-Kriterium, warum ich keinesfalls schwanger werden kann, sondern dann mindert es maximal meine Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Und auch dafür gibt es halt keinen hundertprozentigen Beweis.
Genau, und mit, du hast jetzt gerade gesagt, es mindert maximal die Wahrscheinlichkeit. Damit ist nicht gemeint, es ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit gemindert, sondern damit ist gemeint, falls das Verfahren irgendwann sich rausstellt, wirksam zu sein, dann könnte es eventuell sein, dass es geringgradig die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine Schwangerschaft entsteht. Und auch hier haben wir ja wieder die Situation, dass wir bei den Killerzellen versuchen, am Organ bei der Frau, die schwanger werden möchte, anzusetzen. Auch hier kommt wieder gar kein Einfluss auf die genetische Zusammensetzung des Embryos. Das heißt, ich kann noch so an meinen Killerzellen rumdoktern, wenn ein Embryo angeschwommen kommt, der aufgrund seiner genetischen Zusammensetzung nicht das Potenzial hat, ein Baby zu werden, dann wird er keins, auch nicht, wenn ich die Killerzellen optimiert habe.
Ja, das hast du nochmal sehr gut zusammengefasst, Sally.
Ja, es ist tricky, ne, bei diesen Dingen. Und wenn man sich halt die Marketingunterlagen anguckt von den Entwicklern dieser Tests, die halt kommerziell auf den Markt gebracht haben, dann lesen die Dinger sich immer super. Und wenn man das liest, ist man immer sofort überzeugt. Da ist es schon wirklich wichtig, eine gute ärztliche Beratung zu bekommen. Und natürlich ist es so, diejenigen Kinderwunschzentren, die Verfahren anbieten, die haben ja bewertet, dass sie sagen, okay, wir möchten das unseren Patienten anbieten, damit Patienten selbst entscheiden können, ob sie es nehmen oder nicht. Und wir haben ja jetzt extra in den Leitlinien nachgeguckt. Das sind so Dokumente, die sind schon auch öffentlich verfügbar, aber die lesen sich halt nicht schön. Sind so 500 Seiten Pamphlete in Schwarz-Weiß-PDF, ne? Aber könnte schon jeder drankommen. Ist öffentlich im Internet verfügbar?
Ja, das ist öffentlich im Internet verfügbar. Aber wie du gesagt hast, gerade bei diesen Zusatzleistungen halten sich eben auch die Leitlinien relativ bedeckt und sprechen halt immer nur im Konjunktiv. Und das ist auch für uns Ärzte eben sehr schwer, manchmal eine Empfehlung daraus abzuleiten, sondern da muss man wirklich ganz individuell überlegen, was macht für das Paar, was jetzt gerade vor mir sitzt, vielleicht ein bisschen Sinn, was könnte man guten Gewissens nochmal ausprobieren oder was bringt uns höchstwahrscheinlich nicht weiter.
Ja, und wenn Zentren sich dann entscheiden, bestimmte Dinge nicht anzubieten, dann heißt es halt auch, dann haben Patientinnen und Patienten gar nicht die Möglichkeit, mitzuentscheiden. Und andersrum ist es aber so, wenn ich es in meinem Zentrum anbiete, dann macht es vielleicht den Eindruck, ich hätte das als wirksam bewertet. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Und deswegen ist es schon bei diesen Verfahren wichtig, dass man sich gut informiert und dann eben guckt, möchten wir als Paar oder ich als Single Mom für meinen individuellen Weg schwanger zu werden, möchte ich diese Investition machen und auch nicht später sich Vorwürfe zu machen, wenn es nichts gebracht hat. Das sollte keiner machen.
Ja, genau.
Okay, jetzt gehen wir nochmal zum nächsten Verfahren. Es gibt das Verfahren ICSI. Das ist so eine Sonderform von der ICSI. Kannst du nochmal kurz erklären, wie sich ICSI und PICSI unterscheiden?
PICSI steht für physiologische intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Und dabei handelt es sich um eine spezielle Methode zur Auswahl von Spermien, die man dann für die ICSI verwendet. Und auch da kommt wieder Hyaluron zum Einsatz. Und zwar werden die Spermien mit einem Gel, was Hyaluron enthält, vermischt. Und befruchtungsfähige Spermien, die besitzen Rezeptoren, die eine hohe Affinität, also Bindungskapazität haben zu dem Hyaluron und die dadurch an dieses Gel binden. Und dann weiß man, dass das eben befruchtungsfähige Spermien sind und verwendet diese für die ICSI.
Mhm. Und hat das einen Wirksamkeitsnachweis?
Da ist es so, dass es mal eine Cochrane-Studie gab, die tatsächlich gezeigt hat, dass solche Spermien-Selektionsverfahren möglicherweise einen kleinen bis aber auch keinen Vorteil haben. Und ich kenne auch aus meiner Zeit, in der ich in Spanien gearbeitet habe, ein weiteres Spermien-Selektionsverfahren, nämlich das MAX-Verfahren. Da wird quasi mit einem Magnetfeld gearbeitet. Und auch für diese beiden Verfahren gibt es keine offizielle Empfehlung.
Ja, ich erkläre an der Stelle noch mal kurz, was so eine Cochrane-Analyse ist. Das ist nämlich eine wissenschaftliche Vorgehensweise, sich alle Studien zu einem bestimmten Thema anzugucken. Und bei der Cochrane-Analyse ist eben die Methode, wie man die Studien miteinander vergleicht und die zusammenfasst, ist schon vorher vorgegeben. Das heißt, man kann nicht unterwegs als Forscher unterscheiden, oh, diese eine Studie hier, da gefällt mir das Ergebnis nicht, die lasse ich mal weg und zack, kommt das Ergebnis raus, was ich mir gewünscht habe, sondern es ist ganz klar, wirklich wie beim Kochrezept vorgegeben, welche Schritte abgearbeitet werden müssen. Und mit solchen Studienprotokollen und Vorgaben möchten wir eben erreichen, dass die Evidenzqualität, also die Qualität der Empfehlung, die am Ende rauskommt, dass die wirklich auch abgesichert ist und wir nicht am Ende wieder Äpfel mit Birnen vergleichen. So, ne?
Das hast du sehr gut erklärt.
Danke. Okay, und auch die PICSI war ja ein gemischtes Verfahren zur Diagnostik, also welche haften besser an, aber dann auch Selektion therapeutisch, ne? Also welche wähle ich dann aus und arbeite mit denen? Und jetzt gehen wir mal zu einem Verfahren. Ich wollte gerade behaupten, es ist nur diagnostisch, aber es stimmt gar nicht. Es ist auch wieder diagnostisch und therapeutisch, nämlich die PGT. Das ist wieder eine englische Abkürzung. Kannst du die erstmal erklären?
Also auf Deutsch steht PGT für einen präimplantationsgenetischen Test. Und da unterscheidet man, worauf genau getestet wird. Bei dem PGTA ist die Analyse von Aneuploidien damit gemeint. Dafür steht das A. Und dabei werden bestimmte Zellen einer Blastozyste, also von dem 5 Tage alten Embryo, auf numerische Chromosomanomalien untersucht. Also wir können damit zum Beispiel herausfinden, ob der Embryo eine Trisomie 21 hat. Das ist ja für die meisten ZuhörerInnen ein wahrscheinlich sehr bekannter Begriff.
Mhm. Und ich erkläre noch mal kurz, wo das A in PGTA herkommt, weil das hatte ich bei der Einführung gar nicht gesagt. Da haben sich vielleicht manche jetzt gewundert, hä, wo ist in PGT in A? Und wir sind jetzt hier im Podcast, da kann ich euch nicht zeigen, wie das geschrieben wird, aber das wird eben geschrieben PGT und dann so ein Bindestrich A. Und dann gibt's aber auch noch PGT Bindestrich andere Buchstaben und die bedeuten dann andere Verfahren. Ich glaube, auf Englisch ist es Pre-Implantation Genetic Testing. So kommt dieses PGT zustande. Du hast die deutsche Übersetzung gesagt. Und es ist wichtig, dass man sich klar macht, so im allgemeinen Sprachgebrauch gibt's das Wort Gentest. So, wenn man jetzt zu dir kommt als Medizinerin und ich sage, hi Ela, kannst du mir einen Gentest machen? Was wäre deine Antwort?
Also meine erste Antwort ist erstmal nein. Weil die Gentests grundsätzlich in Deutschland auch in der Hand der Humangenetiker liegen. Also das ist eine ganz andere Fachrichtung, die sich nur damit befasst und sich damit deutlich besser auskennt als ich. Das ist wirklich außerhalb meiner Expertise. Aber dazu muss man eben auch sagen, dass wir in Deutschland nicht standardmäßig einfach Gentests machen können.
Ja, und du hast gerade gesagt, Gentests. Den Gentest gibt es auch gar nicht, ne? Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen möglichen Verfahren, bestimmte Unteraspekte der Genetik zu testen. Und eine Kollegin von mir, falls die jetzt zuhört, weiß die, dass ich das Beispiel von ihr geklaut habe, die erklärt das immer so, dass sie sagt, die Genetik ist wie eine Riesenweltkarte. Und ein Gentest ist so, als würde ich dann mit Google Maps oder so mal in eine Stadt reinzoomen. Das sagt mir aber noch nicht, wie es auf der ganzen Welt aussieht, ob da gerade eine Überschwemmung ist, ob es da Probleme gibt. Und deswegen ist es leider so, dass man sich Gentestung nicht so vorstellen darf wie super, alles wurde durchleuchtet und jetzt ist alles klar. Und diese PGTA, die testet dann eben in Anführungsstrichen nur, ob es eine Chromosomenanomalie gibt. Aneuploidie heißt ja, dass mehr als eine Kopie von Genen in der Eizelle dann vorhanden ist. Ne? Aber wie einzelne Gene ganz genau beschaffen sind, wird damit nicht getestet.
Ja, genau. Und die kann eben auch nicht auf ganz bestimmte spezielle Erkrankungen testen. Dafür muss man nämlich erstmal wissen, wonach man eigentlich suchen möchte. Und das ist ein anderes Verfahren, das existiert auch in der Präimplantationsdiagnostik. Allerdings wird das eben nicht im Screening, also wenn man einfach nur sucht, angewendet.
Ja, die Weltkarte ist dafür ein gutes Beispiel. Ich müsste dafür wissen, keine Ahnung, hier drüben im Land Japan suche ich nach einem Problem und dann kann ich da suchen. Aber es ist ziemlich schwierig zu sagen, auf der ganzen Welt suche ich nach einem relativ kleinen Problem.
Und ich weiß nicht mal welches.
Ich weiß nicht mal welches und ich weiß nicht wo. Da kann man sich jetzt vorstellen, wie schwierig das wäre. Und Gene sind halt ähnlich komplex. Und das ist in der Regel dann, ich glaube, das ist die PGTM, ne? Also wo nach Erkrankungen gesucht wird, die in der Regel dann in der Familie bekannt sind, weil es Verwandte gibt, die die Erkrankung haben. Und das, was man von der Erkrankung weiß, die wird auch nur durch ein einziges Gen ausgelöst. Ganz viele Erkrankungen sind ja so, dass da eine große Komplexität von verschiedenen Genen, die an- und abgeschaltet werden, da kann man gar nicht sagen, hier drüben ist der Problemort, ne? So ein bisschen wie auf der Landkarte. Genau, und diese Präimplantationsdiagnostik ist in Deutschland generell nur nach Zustimmung durch eine Ethikkommission erhältlich. Im Ausland ist das anders, da kann man das als Zusatzbehandlung, so wie die anderen Sachen, die wir schon diskutiert haben, könnte man selber entscheiden, ja, ich möchte das zusätzlich haben. Aber hat es denn nun einen Wirksamkeitsnachweis?
Also es ist so, dass man sagen muss, dass die Präimplantationsdiagnostik für spezielle Paare oder Patientinnen die Schwangerschaftsrate erhöhen kann und auch die Fehlgeburtenrate reduziert und man eben möglicherweise auch genetische Erkrankungen vermeiden kann. Vielleicht führt es auch bei einer gewissen Gruppe an Patientinnen und Paaren dazu, dass wir die Time to Pregnancy verkürzen. Also das bedeutet, die Zeit, bis wir dann schwanger sind oder dann auch mit dem Baby im Arm dastehen. Allerdings ist es so, dass wir auch wissen, dass die kumulative Schwangerschaftsrate dadurch nicht verbessert wird. Das heißt, kumulativ bedeutet, wir schauen uns eine Gruppe an, die hat das gemacht und eine Gruppe hat es nicht gemacht und wir gucken, wie viele von denen sind nach 3 Jahren schwanger. Und da macht es dann tatsächlich keinen Unterschied. Und das ist auch der Grund dafür, warum es da keine generelle Empfehlung für gibt.
Ja, super. Ich versuche nochmal in meinen Worten zu erklären, was ich verstanden habe und du sagst mir, ob es richtig ist. Das bedeutet also, da wir ja mit dieser Präimplantationsdiagnostik wird ja nichts an den Embryonen selbst verändert. Es wird ja nur geguckt, wie sind sie genetisch aufgestellt. Das heißt, die Paare kommen dann mit ihren Embryonen in die Diagnostik und sie haben halt die Embryonen, die sie haben. Und wenn zum Beispiel 5 Embryonen vorhanden sind, dann werden die ja angeguckt und je nachdem, wenn die als transferfähig eingestuft werden, also auf jeden Fall schon mal mit einer genetischen Zusammensetzung, wo ein Kind auf die Welt kommen kann, was weitestgehend gesund ist, dann würde man ja sagen, super, diesen Embryo transferieren wir zuerst. Jetzt habe ich ein Beispiel gemacht, wo ein Paar 5 Embryonen hat. Wenn ein Paar jetzt kaum schafft, Embryonen zu generieren, dann kann auch nicht die kumulative Schwangerschaftsrate oder Time to Baby verringert oder verbessert werden, weil wenn keine Embryonen da sind, dann hilft das Verfahren auch nicht. Das wäre jetzt eine Gruppe, wo das das nicht steigern kann. Das heißt, die Paare müssen erstmal schon mal eine gute Anzahl an Embryonen haben. Dann muss man die eben in eine Reihenfolge bringen. Aber am Ende des Tages haben sie immer die Embryonen, die sie haben. Es kommen keine neuen Embryonen dazu. Und deswegen kann man eben durch die Reihenfolge, in die sie bringt, manchmal die Time to Baby oder Time to Pregnancy verschnellern, weil man die beste Transferreihenfolge hat. Aber insgesamt diese kumulative Wahrscheinlichkeit, also wie viele Babys können die Leute aus ihren Embryonen kriegen, die wird nicht verbessert, weil es sind ja am Ende dieselben 5 Embryonen zum Beispiel. Ist das so richtig erklärt?
Ja, das ist vollkommen richtig. Es hat natürlich möglicherweise den Vorteil, dass man auf Transfere, Embryotransfere verzichtet, die man einfach nicht durchführt, weil man weiß, dass der Embryo keinen korrekten Chromosomensatz hat. Das hat, das kannst du als Psychologe noch viel besser beantworten, möglicherweise einen psychologischen Vorteil. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass dieses Verfahren technisch auch Schwächen haben kann. Das bedeutet, man muss sich das so vorstellen, auch da arbeitet man wieder mit einem Laser. Am Tag 5 wölbt sich bei den Embryonen ein Teil der Hülle nach außen und die sogenannten Trophoektodermzellen treten dort aus. Und von denen kann ich mit einem Laser einige abtrennen und diese Zellen werden untersucht. Das sind aber nicht die Zellen, aus denen später der Embryo wird. Und manchmal ziehe ich dann aus dieser Untersuchung sozusagen falsche Schlüsse auf den daraus entstehenden Embryo und habe möglicherweise auch falsch positive Ergebnisse. Ich transferiere diesen Embryo nicht, weil ich davon ausgehe, dass er eben keinen euploiden Chromosomensatz hat, so wie wir sagen, also korrekten Chromosomensatz, obwohl aufgrund verschiedener auch in der Natur möglichen Reparaturmechanismen vielleicht daraus später ein gesundes Baby geworden wäre. Das ist ein sehr seltenes Ereignis, aber es ist ein potenziell mögliches Ereignis. Und vor diesem Hintergrund ist eben die Präimplantationsdiagnostik nicht grundsätzlich, also nicht im Screening empfohlen und auch so in Deutschland, wie du es schon eben erwähnt hast, überhaupt nicht möglich.
Ja, das ist wichtig nochmal zu verstehen bei dem, was du erklärt hast. Die Genetik unserer Zellen ist nicht notwendigerweise an jeder Stelle im Körper gleich. Und genau, in Deutschland ist ja das Verfahren so einfach nicht verfügbar, im Ausland schon. Da muss man sich halt gut überlegen, ob sich das lohnt. Ne? Also eine Behandlung im Ausland hat ja immer einfach, man nennt das ja Opportunitätskosten, man muss dann dahin reisen, man hat eine Belastung durch das Reisen, man hat aber möglicherweise vielleicht einen psychologischen Vorteil, weil man das Gefühl hat, man fühlt sich mit der Methode sicherer, aber es ist wichtig, dass man gut durchdenkt, ist es nur ein psychologischer Vorteil oder liegen wirklich auch Erkrankungen oder Bedingungen zugrunde, wo es auch einen medizinischen Vorteil geben kann. Und da ist einfach gute Beratung wichtig. Da würde ich empfehlen, mal eine Einschätzung und vielleicht eine Zweiteinschätzung dann einzuholen. Und auch hier nicht, weil es sich gut anhört, schnell zu unterschreiben.
Ja, definitiv. Also man darf sich immer eine zweite Meinung holen. Aber am Ende sollte man das machen, womit man vielleicht selber ein gutes Bauchgefühl hat. Und wenn man seinem Arzt oder seiner Ärztin vertraut und sich das alles gut anfühlt, man das Ganze versteht und sich schlüssig anhört, dann darf man an der Stelle auch auf sein Gefühl hören.
Ja, genau. Ne? Das hatten wir am Anfang ja auch gesagt. Letztlich geht es ja für unsere Hörerinnen und Hörer, die durch ihre Kinderwunschzeit gehen, darum, dass sie später darauf zurückgucken und sagen, wir haben da einen guten Job gemacht, wie wir durch die Kinderwunschzeit gegangen sind. Wir haben fundierte Entscheidungen getroffen, wir haben uns informiert und dann entschieden. Und für die psychologische Gesundheit nach der Kinderwunschbehandlung, unabhängig davon, ob ich ein Baby habe oder nicht, ist das eben wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich bin einen guten Weg gegangen. Und einen guten Weg kann ich nicht gehen, wenn ich andere für mich entscheiden lasse. Das heißt, du als Ärztin, du kannst eben erklären, wie ein Verfahren funktioniert. Du kannst Optionen aufzeigen, so wie wir das jetzt machen. Aber die Entscheidungsverantwortung, das ist schon wichtig, dass man die bei sich behält. Und dann kann man auch damit am Ende gut leben.
Ja, ich denke auch, das ist ganz wichtig. Wobei ich sagen muss, in meiner Erfahrung gibt es doch viele Patientinnen und auch Paare, die mir gerne auch diesen Ball zuspielen und diese Verantwortung zuspielen und mich dann fragen, was würden Sie uns denn jetzt empfehlen oder was sollen wir denn jetzt machen? Und ich habe eben manchmal da auch nicht immer die Antwort und wahrscheinlich auch nicht immer die richtige Antwort drauf. Ich kann an der Stelle einfach nur total gut beraten mit all dem, was ich weiß und mit all meiner Erfahrung. Und dann können wir gemeinsam einen Plan machen, wo wir uns alle gut mitfühlen und davon denken, dass es die erfolgsversprechendste Therapie ist.
Ja, ich hoffe, der Podcast würde auch ein bisschen helfen, dass vielleicht Patientinnen und Patienten den sich anhören können zur Vorbereitung und dann schon mal mit ein bisschen von dem Wissen, was du hier abgegeben hast, ja, sich das anhören können und das kann vielleicht ein bisschen helfen. Jetzt gehen wir noch mal weiter. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir noch diskutieren möchten. Und zwar kommen wir jetzt noch mal zum Verfahren. Das ist auch, glaube ich, gemischt diagnostisch und therapeutisch. Das Timelapse-Verfahren, also was heißt Timelapse? Zeitraffer-Verfahren wahrscheinlich, ne?
Genau, und dabei schaut man sich die Embryonenentwicklung im Labor auf ganz vielen Hunderten von Bildern unter Mikroskop an. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass wir eben in Deutschland die numerische Anzahl an Chromosomen nicht im Screening-Verfahren untersuchen dürfen. Stattdessen entscheiden in Deutschland die Biologinnen und Biologen anhand der sogenannten Morphologie, also anhand dem Aussehen der Embryonen, welchen wir als erstes transferieren, wenn wir mehrere haben, und ranken diese Embryonen nach einer Qualität.
Ja, das klingt jetzt erstmal so, als könnte das vielleicht unterlegen sein, aber in der Biologie ist es eben so, dass Gleichmäßigkeit in der Entwicklung macht eine ziemlich gute Vorhersage, ob eine Struktur eben weiterentwicklungsfähig und gesund ist. Also das darf man sich auch jetzt nicht so vorstellen, als wäre das super schlecht im Vergleich, sondern das ist schon eine ganz gute Beurteilungsmethode. Und gerade anhand dieser Timelapse-Verfahren hat man ja auch dann rausgefunden, wenn man diese Beobachtungsreihe von den Bildern hat, dass man dann eben sieht bei den vielen tausend Bildern, ah, hier vorne in der Entwicklungsphase war eine kleine Unregelmäßigkeit, die ist hier hinten später überhaupt nicht mehr da, weil Reparaturmechanismen eingesprungen sind. Und am Ende von den 2000 Bildern sieht das Ding wieder super gleichmäßig aus. Und wenn man dann nicht 2000 Bilder gehabt hätte, sondern nur dreimal in den Brutschrank geguckt hätte, hätte man vielleicht ein Embryo aussortiert, weil man gesagt hätte, hier bei dem einen Mal reingucken, ist er nicht ganz regelmäßig.
Ja, genau. Dieses Timelapse-Verfahren gibt eben extrem viel mehr Informationen für die Biologen und Biologinnen. Und die gucken ja ansonsten immer nur mal punktuell unter Mikroskop auf die Embryonen. Und so mit diesem Verfahren können die Embryonen eben ungestört.
Das ist eine Überwachungskamera, ne?
Ist eine Überwachungskamera, ungestört in ihrem Brutschrank bleiben. Und man hat viel mehr Informationen über deren Entwicklung. Und aus meiner Zeit im Ausland kann ich auch sagen, dass es tatsächlich so ist, dass dieses Aussehen, diese Morphologie, wie du es eben beschrieben hast, ganz, ganz häufig korreliert mit einem korrekten Chromosomensatz. Also man kann sich schon relativ gut darauf verlassen. Das ist natürlich, es gibt da an der Stelle keine 100%, auch keine 95%, aber es gibt doch eine hohe Korrelationsrate von qualitativ morphologisch guten Embryonen mit einem korrekten Chromosomensatz.
Genau, aber diese Methode hier bringt auch wieder nur Paaren was, die überhaupt eine Anzahl an Embryonen haben, wo man dann eine Transferreihenfolge erstellen kann. Wenn das jetzt ein Paar ist, was eben größte Mühe hat, ein Embryo zu kreieren, mit einem Embryo kann man keine Reihenfolge machen und dann bringt ja auch das Verfahren nichts. Da muss man schon mehrere haben, die man am Ende in eine Reihe setzen kann, damit es zu einem Vorteil durch das Verfahren kommen kann.
Genau, und wir wissen eben auch, dass an der Stelle wieder die kumulative Schwangerschaftsrate keinen Unterschied macht, ob wir jetzt ein Timelapse-Verfahren verwenden oder nicht.
Ja, genau, weil sich eben die Anzahl der Embryonen und die tatsächlichen Embryonen, die vorliegen, die werden dadurch nicht verändert.
Genau, mir hat mal ein Biologe gesagt, ja, es ist nice to have. Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen.
Ja. Allerdings eben für Paare, die vielleicht eine große Anzahl an Embryonen haben und sich dann fragen, welche Reihenfolge sollen wir jetzt machen? Die könnten ja möglicherweise sagen, okay, wir sind bereit, das Investment zu machen, auch wenn es vielleicht nichts bringt, zu versuchen, hier die optimale Reihenfolge zu haben. Und man kann ja im Leben keinen A-B-Test machen. Man kann ja nicht seine 5 Embryonen nehmen, die in eine Reihenfolge bringen, die transferieren, die Zeit zurückspulen, die Embryonen in eine andere Reihenfolge bringen und sie, so funktioniert ja das Leben nicht.
Mhm.
Und da müssen die Paare sich ja einmalig für eine Reihenfolge entscheiden und ob anhand welcher Kriterien die getroffen wird, mit oder ohne Timelapse, das ist im Prinzip die Entscheidung, ne?
Ja, genau.
Okay, jetzt kommen wir zum vorletzten Verfahren. Es gibt einen neuen Spermientest, der bestimmte Dinge testen soll und dann eine Vorhersage machen soll bei der Kinderwunschbehandlung, bei einer ICSI-Behandlung. Der Markenname von dem Test ist CADspur und der testet eben eine bestimmte Zelleigenschaft. Kannst du uns mal erklären, wie dieser Test funktioniert?
Genau, der CADspur-Test ist ein neues Untersuchungsverfahren, also auch ein diagnostisches Zusatzverfahren, das Spermien genauer untersuchen soll. Und zwar testet das einen Calciumkanal. Es ist so, dass wir wissen, dass bei Männern, bei denen der Calciumkanal CADspur defekt ist, es deren Spermien nicht schaffen, in die Eizelle einzudringen und diese zu befruchten. Obwohl die ansonsten ein ganz unauffälliges Spermiogramm haben, also eine ganz völlig normale Anzahl an Spermien. Und insgesamt kommt dieser Defekt relativ selten vor, aber ist eben eine interessante Zusatzleistung für Paare, bei denen ansonsten keine Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch gefunden werden kann und bei dem Mann das Spermiogramm vollkommen unauffällig ist.
Mhm. Genau, und die Entwickler von dem Test, die hätten das gerne so, dass die sagen würden, oh, das soll jeder machen, bevor er eine Kinderwunschbehandlung macht, um diesen ganz gering wahrscheinlichen Defekt auszuschließen. Und das ist halt wichtig, wenn man das im Internet liest, ne, und man eben da vielleicht die Studienergebnisse zusammengefasst von der Arbeitsgruppe, die in Zeitungen auch erschienen sind, ne, dann hätten die eben eher immer den Vorschlag, es ganz früh zu machen. Und du hast es jetzt aber einen anderen Vorschlag gemacht. Du hast gesagt, naja, Moment, stopp, wir würden erstmal viele diagnostische Tests machen. Und nur in dem Fall, alles sieht gut aus, aber es klappt nicht, würden wir dann mal in Erwägung ziehen, ob dieser Test einen Mehrwert bringen könnte. Bisschen andere Beratung, ne?
Genau, also wenn natürlich dieser Kanal defekt ist, dann muss bei diesem Paar eine ICSI durchgeführt werden, auch wenn wir eigentlich ein ganz normales Spermiogramm haben. Und anders werden diese Paare dann auch nicht schwanger. Und für die ist das natürlich ein extrem hoher Mehrwert. Aber das betrifft eben nur eine ganz kleine Anzahl an Männern. Und an der Stelle ist es so, und das gilt eben für alle zusätzlichen diagnostischen und therapeutischen Verfahren, ja, man könnte all diese Sachen machen. Und man könnte sie auch alle von Anfang an machen, aber sie kosten eben extrem viel Geld. Geld, was von den Krankenkassen keinesfalls übernommen wird, sondern was immer aus Eigeninitiative oder aus eigener Tasche gezahlt werden muss. Und an der Stelle müssen wir ganz genau hinschauen und individuell beraten und sollten auch diese Kosten immer ein bisschen mit im Blick haben. Denn da macht es dann manchmal doch mehr Sinn, dieses Geld zu sparen für Verfahren, die wirklich Nutzen bewiesen haben, vielleicht auch noch für eine weitere ICSI- oder IVF-Behandlung.
Also einfach ein weiterer Versuch. Das hat genau, ja einen Nutzennachweis. Wenn ich mehr Versuche mache, steigt meine kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Das hat einen Wirksamkeitsnachweis. Während alle Verfahren, die wir diskutiert haben bisher, einen unklaren Wirksamkeitsnachweis haben.
Genau. Anstatt eben dieses Geld für ganz viele zusätzliche diagnostische und therapeutische Verfahren auszugeben, die ihren Nutzen nicht bewiesen haben und die vielleicht in meiner persönlichen Situation mich überhaupt nicht weiterbringen.
Ja. Ja, und psychologisch kann ich verstehen, dass es ganz schwer ist zu sagen, okay, wir haben 3 Versuche gemacht, es hat nicht geklappt, wir machen ein viertes Mal nochmal dasselbe. Allerdings hat das eben einen Wirksamkeitsnachweis, um die Lebensgeburtrate zu steigern. Ich merke aber, dass ich von meiner Psychologie her total geneigt bin zu sagen, nee, stopp, wir müssen doch jetzt erstmal alle Hintergründe erforschen und dann können wir erst weitermachen. Also da ist einfach die Psychologie spielt den Zusatzverfahren da sehr in die Karten, weil man da irgendwie dieses Gefühl gewinnt, mehr Wissen, mehr Kontrolle, und das suggeriert uns einfach eine größere Babywahrscheinlichkeit, aber die wissenschaftlichen Daten geben das einfach so nicht her. Da trügt uns leider unsere Psychologie ein bisschen.
Ja, und das ist ja für mich auch als Ärztin so, dass wir eigentlich, wenn wir wissen, okay, die Patientin ist jetzt erneut nicht schwanger geworden, dann wollen auch wir häufig immer irgendwas ändern. Wir wollen irgendwas besser machen, weil es ist ja auch unser Ziel, dass diese Patientin möglichst schnell schwanger wird. Und auch an der Stelle fällt es mir manchmal ganz schwierig zu sagen, okay, eigentlich der letzte Zyklus, so wie er war, war er super. Und wir machen nichts anders, weil es auch in der Natur natürlich einfach so ist, dass es aus verschiedensten Gründen, auch wenn alles perfekt ist, nicht immer funktioniert.
Ja, wenn man sich das so vorstellt, dass ein Baby zu bekommen ist wie ein Puzzle, dann wäre es jetzt so, wir wissen noch nicht mal, wie viele Teile das Puzzle hat auf unserem Tisch, wo wir am Puzzeln sind. Und wir wissen auch gar nicht, ob das Zimmer, in dem wir sitzen, das einzige Zimmer im Haus ist, und in einem anderen Zimmer in dem Haus könnten noch Puzzleteile sein. Und wir wissen auch gar nicht, selbst wenn wir ein anderes Zimmer finden mit mehr Teilen, haben wir jetzt alle Teile. Deswegen funktioniert es leider nicht so zu sagen, okay, stopp, wir sammeln erstmal alle Teile zusammen, weil dann könnte es auch einfach sein, dass wir mit Suchen in unserem Haus, von dem wir nicht wissen, wie viele Zimmer es hat und wie viele Puzzleteile wir suchen, wir nie fertig werden. Und das Lebensalter schreitet aber ja fort. Und dann ist eben diese Entscheidung, es kann manchmal wirklich sinnvoll sein, mehr von demselben zu machen, obwohl es nicht geklappt hat. Aber das ist wirklich psychologisch ganz, ganz schwer in unseren Kopf reinzukriegen.
Mhm.
Ich glaube, Menschen, die Sport oder Leistungssport machen, die kennen das vielleicht, weil über ganz viel Training und immer dasselbe machen, kann es eben passieren, dass das Ergebnis am Ende besser wird, obwohl man dann gar nicht genau sagen kann, was irgendwie anders wird, weil man das Gefühl hat, man macht die ganze Zeit dasselbe. Man übt einen bestimmten Wurf oder man übt eine bestimmte Schrittabfolge und immer dasselbe, dasselbe, dasselbe. Und trotzdem gibt es dann Menschen, die werden irgendwann Olympionike und sind die Besten. Also ja.
Ja, das war eine ganz schöne Metapher, denn es ist tatsächlich so, dass auch bei uns in der Kinderwunschmedizin, wenn wir dann zusätzliche Verfahren angewendet haben und eine Patientin schwanger geworden ist, wir retrospektiv im Nachgang überhaupt nicht sagen können, hat es jetzt tatsächlich daran gelegen, dass wir eine Zusatzleistung in Anspruch genommen haben, oder lag es einfach daran, dass wir Glück hatten und jetzt der x-te Versuch dazu geführt hat, dass die Patientin schwanger ist.
Also es bleibt ein Wunder.
Genau.
Jetzt kommen wir nochmal zum letzten Verfahren, das wir besprechen möchten, und zwar die Blastozystenkultur. Wie ist es denn bei dem Verfahren? Hat das einen Mehrwert?
Genau, die Blastozystenkultur, die wird auch manchmal bezeichnet als verlängerte Kultur. Gemeint ist damit, dass man zum einen Embryotransfer am Tag 3 machen kann nach der Befruchtung oder eben am Tag 5, dann, wenn man den Embryo als Blastozyste bezeichnet. Und man kann sich ja vorstellen, dass man ein Embryo am Tag 5 eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat als am Embryo am Tag 3.
Weil der das schon bis dahin geschafft hat.
Genau, weil der das schon bis dahin geschafft hat. Und die meisten, die schon so ein bisschen sich mit der Kinderwunschthematik beschäftigt haben oder schon länger mit dabei sind, die wissen, dass wir eine deutlich größere Eizahl gewinnen bei den IVF und ICSI-Verfahren, als wir dann nachher tatsächlich befruchten können. Also sagen wir haben 10 Eizellen gewonnen, von denen werden dann vielleicht so 7 befruchtet. Dann bleiben von den 7 Befruchteten am Tag 3 ungefähr 4 Embryonen über. Und am Tag 5 sind es aber nur noch 2. Das heißt, wir haben einfach die höchste Selektion mit dieser Blastozystenkultur und mit dieser verlängerten Kultur. Und deswegen ergibt sich daraus auch eine höhere Schwangerschaftsrate und Lebendgeburtrate, wenn man die anwendet. Und das gilt nach den deutschen Daten insbesondere für die Frauen über 35.
Ja, weil bei denen über 35 ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eizelle angeschwommen kommt, die nicht den idealen genetischen Bausatz mitbringt, die ist halt leider erhöht. Und die Embryonen, die nicht diesen optimalen Bausatz mitbringen, die schaffen es mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zum Tag 5. Und ich sage jetzt was, was im Embryonenschutzgesetz ist eigentlich so geregelt, dass man genau das nicht darf, nämlich aussortieren. Das ist eigentlich ein Sortierverfahren, um zu gucken, welcher Embryo es schon nicht bis Tag 5 schafft. Der hat einfach eine super geringe Wahrscheinlichkeit, ein Baby zu werden. Und wenn man den Embryo früher zurückbekommt, dann ist eben der Versuch, ob möglicherweise die Funktion des weiblichen Körpers diesem Embryo dazu verhelfen kann, Reparaturmechanismen anzuwenden und ein Baby zu werden. Das ist sozusagen das Experiment, was man dann macht.
Und du hast es eben schon angesprochen, nach dem deutschen Gesetz ist es eben so, oder nach dem deutschen Mittelweg- und Embryonenschutzgesetz ist es so, dass wir nur so viele Embryonen in die Kultur geben dürfen, wie wir am Ende auch transferieren würden. Und das sieht ja im Ausland ganz anders aus, weswegen man sich im Ausland überhaupt nicht die Frage stellt nach einer Blastozystenkultur. Da ist das sozusagen lege artis und grundsätzliches Gesetz, dass man nur Embryonen am Tag 5 auch transferiert. Da wird ganz selten mal ein Transfer am Tag 3 gemacht.
Das heißt, eigentlich überall im Ausland, außer in Deutschland, wäre es so, wenn ich jetzt in die Kinderwunschklinik gehe und ich habe das große Glück, 15 Eizellen bei meinem Transfer, bei meiner Stimulation gewonnen zu haben, dann würden in der ausländischen Klinik alle mit Spermien zusammengebracht werden, bis zum Tag 5 sich entwickeln gelassen werden und dann würde man eine Rangreihenfolge bilden. Wer am besten aussieht, wird zuerst transferiert. Natürlich aus 15 Eizellen hätte ich nicht 15 Embryonen, aber ich hätte möglicherweise vielleicht 6. Hm. Und das wäre ja das, was in Deutschland nicht erlaubt ist, zu sagen, wir produzieren 6 Embryonen, denn niemals würden wir ja 6 Embryonen transferieren. Und an der Stelle kann es dann vielleicht schon, obwohl dieselben Methoden grundsätzlich verfügbar sind, so sein, dass durch diese Beschränkung Nachteil entsteht, weil ich kann halt nicht alle Zellen befruchten und dann diese Rangreihenfolge bilden. Wir haben ja jetzt ganz viele Verfahren diskutiert. Über welchen Weg informierst denn du und auch andere Medizinerinnen und Mediziner sich über solche Verfahren? Also kriegt ihr von den Herstellern Werbebroschüren geschickt? Wird das auf Kongressen diskutiert? Woher hast du dein Wissen?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich über alle Verfahren, über die wir heute gesprochen haben, von keinem Hersteller Werbung erhalten habe, sondern mich doch neutral auf Fortbildungen darüber informiert habe. Und ich habe es vorhin schon mal angerissen, meine spezielle Situation auch die war, dass ich selber einige Zeit im Ausland war und mir dort eben auch viele dieser zusätzlichen diagnostischen und therapeutischen Verfahren genauer angeschaut habe und dementsprechend mich damit ganz gut auskenne.
Ja, und wir haben jetzt ja öfter auch schon mal die Leitlinien erwähnt, ne? Es ist eben ja Aufgabe von Leitlinien oder es gibt eben verschiedene Orientierungssysteme, die dann eine zusammenfassende Bewertung der ganzen Studien, die zu einem Verfahren vorliegen, übersichtlich darstellen. Das heißt, auch wenn man jetzt nicht als Medizinerin oder Mediziner so wie du selbst woanders hingefahren ist und sich das angeguckt hat. Alles, was wir heute diskutiert haben, kennen Reproduktionsmediziner und Medizinerinnen und können quasi mit einem kurzen Google-Search diese Leitlinien ansteuern, wo das drinsteht. Das ist also kein irgendwelches Geheim- oder Spezialwissen, sondern jetzt jeden deiner Kollegen könntest du ansprechen und könntest sagen, die wüssten vielleicht nicht aus dem Kopf sofort zu jeder Methode die Wirksamkeit, aber sie wüssten genau, wo sie nachgucken müssen und dann würden nicht der eine hier nachgucken, der würde dann das sagen, der andere würde da nachgucken und würde das sagen, sondern die Quellen, die kennen schon alle.
Ja, und trotzdem glaube ich, dass viele Patientinnen doch manchmal die Erfahrung machen, dass unterschiedliche Ärztinnen und Ärzte da unterschiedliche Empfehlungen und Sachen sagen, obwohl es eigentlich doch relativ neutrale Empfehlungen dazu gibt, eben in dem Sinne der Leitlinie, wo man ganz klar solche Sachen nachschauen kann und wo sich ja auch einfach eine Expertengruppe gemeinsam Gedanken dazu gemacht hat, ob man so eine Zusatzleistung empfehlen kann oder nicht.
Ja, und da ist eben der Unterschied, ob diese Medizinerinnen und Mediziner bewerten, dass sie Patientinnen und Patienten das Verfahren anbieten zum selber entscheiden oder ob sie eben sagen, ich finde den Nutzen nicht groß genug, deswegen biete ich es nicht an. Und das führt eben dazu, dass wenn man diese Sachen googelt, man zu jedem Verfahren 28.000 verschiedene Meinungen findet. Und wenn Frauen oder Paare dann in Foren posten, meine medizinische Ausgangssituation ist so und so, meine Ärztin oder Arzt hat das und das empfohlen und jemand anders schreibt genau das Gegenteil. Das ist bei den Zusatzbehandlungen leider die Situation, die wir haben. Und um für sich selber zu entscheiden, ob man das machen möchte, ist schon wichtig, dass man gute Quellen aufsucht. Ich würde jetzt mal mich trauen zu behaupten, unser Podcast ist eine gute Quelle und dann eben für sich zusammen, wie du es auch eben erklärt hast, mit der Behandlerin, dem Behandler entscheidet, ob es jetzt mehr Sinn macht, die Ressourcen, die man hat, in einen weiteren Versuch zu investieren oder Zusätze dazu zu geben. Und für die meisten Menschen ist ja das Geld, was sie für eine Kinderwunschbehandlung zur Verfügung haben, begrenzt. Ist für die meisten nicht unendlich und dann muss man gucken, wo steckt man es rein.
Ja, genau, das sehe ich auch ganz genauso.
Ja, vielen Dank, liebe Elena, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen und mein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.